Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Kai. Kai Hesselmann ist heute bei mir zu Gast im Paths of Purpose Podcast und Kai ist der Co-Founder und Managing Partner von Deal Circle, einer Technologielösung mit der weltweit größten Datenbank von Such- und Kaufprofilen. Herzlich willkommen, Kai.
Vielen Dank für die Einladung, Simona.
Kai, wir kommen jetzt hier in den Bereich Merger und Acquisitions und erzähl uns doch mal, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt bei Deal Circle bist, dass es Deal Circle gibt und dass es zu dieser Datenbank von Kauf- und Suchprofilen gekommen ist.
Ja, da erzähle ich gerne ein bisschen was zu. Ja. Bevor ich zu mir und zu Deal Circle was erzähle, vielleicht aber ein, zwei Sätze zur Einordnung. Denn in der Tat, du sprichst korrekterweise von M&A-Transaktionen, also Unternehmensverkäufen, Unternehmensübernahmen. Dabei darf man aber nicht nur an die großen Milliardentransaktionen denken, die man so aus der Presse kennt und wo dann ein DAX-Konzern einen anderen Konzern kauft. Das sind natürlich auch Unternehmensübernahmen, aber das ist nur die oberste Spitze des Eisbergs von dem, was an Unternehmenstransaktionen und Unternehmensübernahmen im Markt passiert. Und das ganz normale Brot- und Buttergeschäft, das sind tausende Unternehmensnachfolgen, ja, also ganz normale Unternehmensinhaber, die irgendwann ins Rentenalter kommen und die keine eigenen Kinder haben oder wo die Kinder die Nachfolge nicht antreten möchten und wo dann eben der Unternehmensverkauf oder die Unternehmensweitergabe an einen externen Nachfolger eben der einzige Weg ist, um diese Unternehmen zu erhalten und die Arbeitsplätze auch zu erhalten. Und das sind mit einem ganz, ganz großen Abstand die meisten Arten der Unternehmenstransaktionen. Ja, also wenn man M&A hört, nicht immer nur an Gordon Gekko und Wall Street denken, sondern eher an den kleinen metallverarbeitenden Betrieb, wo die Nachfolge zu regeln ist. Das ist der häufigste Grund von Unternehmenstransaktionen.
Spannend, sehr, sehr spannend. Also da ordnest du das schon wirklich nochmal ganz anders ein, wie auch die Landschaft momentan ist oder die Situation ist von Unternehmen in Deutschland und ich schätze auch mal europaweit, oder vielleicht sogar auch weltweit. Denn ihr sagt ja, ihr seid die Technologie, die weltweit größte Datenbank. Habt ihr da auch Profile weltweit oder deutschlandweit? Wie ist da eure Aktivität aufgestellt?
Ja, in der Tat ist das weltweit. Und jetzt ja gerne mal zwei, drei Sätze dazu, was wir eigentlich machen. Denn nachdem wir gerade mal ganz kurz umrissen haben, was ist M&A überhaupt und worum geht's dabei? Macht es, glaube ich, Sinn auch zu verstehen, warum es etwas wie Deal Circle geben muss. Und im Grunde kann man sich Deal Circle vorstellen wie eine Art Matchmaking-Plattform für Unternehmenstransaktionen, für Unternehmensnachfolgen. Das Hamburger Abendblatt hat im letzten Jahr bei uns geschrieben, wir sind das Parship für M&A. Und das trifft es auch ganz gut. Und du kannst es dir in der Tat genauso vorstellen. Du hast auf der einen Seite einige tausend Unternehmensverkäufer oder deren Berater. In der Regel gibt es immer so ein spezialisiertes Beratungshaus, einen sogenannten M&A-Berater oder Nachfolgeberater, Corporate Finance-Berater, die ganz cool nennen sich auch Investmentbanker, Also ein spezialisiertes Beratungshaus, das eben den Unternehmensinhaber dabei begleitet, das Unternehmen zu veräußern. Das ist die eine Seite vom Marktplatz sozusagen. Und die andere Seite sind alle Arten von potenziellen Käufern. Das können Finanzinvestoren sein, das können vermögende Familien sein, die investieren. Das können ganz viele Privatpersonen sein. Ja, also der Anfang, Mitte 50-jährige Manager, der vielleicht 20 Jahre lang oder noch länger Berufserfahrung gesammelt hat und jetzt selbst Unternehmer werden möchte, eben indem er über eine Nachfolge sich bei einem Unternehmen einkauft. Oder das können eben auch ganz normale Unternehmen sein entlang der Wertschöpfungskette. Wettbewerber von dem Unternehmen, Zulieferer, Kunden, für die das eben strategisch Sinn machen kann, sich über den Unternehmensverkauf oder in dem Fall Kauf dann weiterzuentwickeln. Und all diese Arten von Käufern haben wir in der Tat in unserer Datenbank. Wir können gerne nachher ein bisschen mehr dazu erzählen, wie diese Datenbank aufgebaut ist, woher die Daten sich speisen. Aber im Grunde ist es eine Art Big Data Ansatz, dass wir aus ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen, die teilweise öffentlich verfügbar sind, wenn man Daten aus dem Internet scrapt, wenn man über API-Anschlüsse sich an andere Datenbanken andockt oder eben auch selbst Daten generiert, proprietäre Daten selbst generiert, das machen wir auch in einem sehr, sehr hohen Umfang. Ja, diese Daten sammeln wir und fügen die in unserer Datenbank zu Käuferprofilen zusammen. Und diese Käuferprofile, die matchen wir dann zu den Unternehmensverkäufen und versuchen so dann eben die Parteien zusammenzubringen.
Sehr spannend. Das heißt, ihr erstellt Profile von Menschen, die sich gar nicht bei euch bewerben, die ihr, wo ihr denkt, Mensch, das könnten potenzielle Käufer sein. Nehmen wir die mal auf und wenn sich ein Match ergibt, kontaktieren wir die. Ist das, muss ich das so verstehen oder?
Das hast du genau richtig beschrieben, zumindest für einen großen Teil unserer Datenbank. Ja. Das sind in der Tat ja Käufer, die im Zweifelsfall noch nie von uns gehört haben, wo wir aber eben aus den öffentlich verfügbaren Daten herauslesen können, dass diese Unternehmenstransaktion mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit relevant sein könnte. Und die kontaktieren wir dann eben proaktiv und stellen die Transaktionen vor. Das gilt natürlich im Wesentlichen für Unternehmenskäufer, ja, das heißt für produzierende Unternehmen, für Händler, für Wettbewerber von dem Unternehmen. Bei Privatpersonen ist es natürlich schwierig, einfach so aus der Kalten heraus zu identifizieren, ah, okay, für diese Privatperson könnte das eventuell interessant sein, ein Unternehmen zu kaufen. Das ist nicht möglich. Das heißt, da sind wir darauf angewiesen, dass wir natürlich medial präsent sind, dass die Privatpersonen, die Interesse haben, Unternehmen zu kaufen, dass die über uns stolpern, auf die auf uns zukommen und wir dann eben mit denjenigen darüber sprechen, welche Art von Unternehmen für sie interessant sein könnte, sei es in welcher Größenordnung, umsatzseitig, mitarbeiterseitig, in welcher Region, in welchem regionalen Umkreis, aber natürlich vor allen Dingen auch in welchen Branchen dann diese Personen die Erfahrungen haben und welche Art von Unternehmen dementsprechend für sie interessant sein könnte. Ja, und so ist es eine bunte Mischung in unserer Datenbank zwischen Daten, die wir erhalten haben, wo Kaufinteressenten auf uns zukommen und sagt, du Deal Circle, ihr seid doch am Markt, ihr habt einen guten Überblick, welche Deals gerade verfügbar sind. Danach suche ich, stell mir bitte alles vor, was zu uns passt. Auf der einen Seite oder eben auf der anderen Seite, wo wir selbst Daten generieren und darüber ableiten, für wen welcher Deal passen könnte.
Spannend. Jetzt haben wir den demografischen Wandel. Siehst du da schon Veränderungen kommen? Ja. Also einmal natürlich auf der Verkäuferseite, aber auch auf der Käuferseite. Zudem muss ich auch noch sagen, ist das Interesse von jüngeren Menschen, unternehmerisch tätig zu sein, ja sehr hoch. Also so hoch, ja, würde ich mal sagen, wie nie zuvor. Und ich habe auch schon mal auf einschlägigen Konferenzen gehört, dass damit geworben wurde, hey Leute, macht's euch nicht so schwer, ihr braucht gar nicht die Startup aufziehen, kauft doch einfach ein Unternehmen, ein kleineres Unternehmen, ja, also was möglich ist. Und zieht das gekaufte Unternehmen hoch, habe ich gehört.
Ja, ja. Absolut, absolut. Ja. Also du hast sehr, sehr viele richtige, ja, und wichtige Dinge angesprochen, hast mir Steilvorlagen geliefert, jetzt wahrscheinlich einen Monolog von 30 Minuten halten zu können. Das, keine Sorge, das mache ich nicht, aber lass uns mal auf die Punkte, ja, Stück für Stück eingehen. Also du hast zuerst den demografischen Wandel angesprochen und das ist in der Tat ein ganz, ganz wesentlicher Treiber vom Markt für Unternehmenstransaktionen. Ich stelle mal ganz gerne die Rückfrage, hast du eine Idee, wie viele Unternehmensnachfolgen jedes Jahr stattfinden?
Ich kann mir vorstellen, das sind so 50.000 mindestens.
Ja, das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Also die KfW veröffentlicht mehrmals pro Jahr einen sogenannten KMU-Nachfolgemonitor, wo sie eben genau diese Nachfolgelandschaft vor allen Dingen bei kleinen und Kleinstunternehmen in Deutschland monitoren. Und es sind tatsächlich jedes Jahr fast 200.000 Unternehmen, wow, ja, die Nachfolge regeln müssen. Die Hälfte davon wird ungefähr innerhalb der Familie geregelt. Das heißt, die Kinder übernehmen die Nachfolge. Immer ein guter Weg. Das muss nicht der beste Weg sein, weil nicht jedes Kind von einem erfolgreichen Unternehmer, von einer erfolgreichen Unternehmerin muss auch selbst guter Unternehmer sein. Ja, also dieser Automatismus muss nicht immer der beste Weg sein für das Unternehmen. Aber es ist zumindest in den meisten Fällen der naheliegendste Weg, die Nachfolge über die eigene Familie dann zu regeln. Das heißt, die Hälfte ungefähr wird innerhalb der Familie geregelt. Heißt aber, auf der anderen Seite sind es gut 100.000 Unternehmen pro Jahr, die extern ihre Nachfolge regeln müssen.
Das ist enorm. Das ist eine enorm hohe Zahl.
Das ist so. Und es gibt leider auch jedes Jahr eine Anzahl von 30.000, 40.000 Unternehmen, die einfach stillgelegt werden. Das sind häufig dann wirklich kleines Unternehmen mit 1, 2, 3 Mitarbeitern. Das kann der Kiosk sein, das kann ein Friseursalon sein, das können wirklich sehr, sehr kleine Betriebe sein, wo eben keine Nachfolge möglich ist, wo sich auch kein externer Käufer findet und wo dann die Unternehmer einfach sagen, gut, das war's jetzt, wir machen einen Haken dran und sperren den Laden ab. Das kommt in einem erheblichen Maße vor. Dann bleiben aber jedes Jahr noch Größenordnungen 50, 60, 70.000 Unternehmen übrig, die eben verkauft werden. Und das werden in der Tat Jahr für Jahr mehr. Du hast gerade den demografischen Wandel angesprochen. Das sind Zahlen per heute, die ich gerade genannt habe. Aber eine erschreckende Zahl, die noch oben drauf kommt, ist, dass in Deutschland mehr als 30% der Unternehmensinhaber bereits älter als 60 Jahre sind. Ja, und darüber sieht man dann, wie viele Nachfolgen in den nächsten Jahren noch kommen. Also es ist genau jetzt die Babyboomer-Generation, die langsam in Rente geht. Und das flutet aktuell den Markt an Unternehmensnachfolgen. Und die Berater, die M&A-Berater, die eben diese Nachfolgen federführend umsetzen sollen, haben einfach nicht das Werkzeug an der Hand, um dieser großen Masse an Unternehmenstransaktionen Herr zu werden. Na, dabei helfen wir. Ich kann nachher gerne erzählen, wie wir das genau machen. Aber das ist aktuell ein Riesentreiber für den Markt. Und du hast die Käuferseite angesprochen und da auch diesen Trend, den du wahrnimmst. Das ist ganz genau so. Also es gibt in der Tat einen sogenannten Trendrichtung. Es nennt sich Entrepreneurship through Acquisition. ETA abgekürzt, klingt ganz cool. Heißt aber im Endeffekt nichts anderes als Unternehmer werden, indem man ein Unternehmen übernimmt. Und genau dieser Trend Startup versus Gründen ist etwas, was immer präsenter wird und auch etwas, was wir sehr, sehr gerne öffentlich bespielen. Denn diesen Automatismus von jungen Menschen, die gerne was bewegen möchten, zu sagen, okay, dann muss ich nach Berlin gehen und muss etwas gründen, das ist nicht so. Ja. Und es gibt tausende wunderbare Unternehmen, die bereits ein bestehendes Produkt haben, die einen bestehenden Kundenzugang haben, die eine Position im Markt haben, über 10, 20, 30 Jahre aufgebaut und die auch übernommen werden können. Ja, dafür muss man Geld investieren, aber das muss man faktisch, wenn man etwas neu gründet, ja auch. Ja, und insofern ist das ein ganz, ganz wunnerbarer Weg, um eben Unternehmer zu werden, indem man dann die Nachfolge antritt. Hat viele Vorteile, hat sicherlich auch viele Herausforderungen. Ja, also wenn ich Mitte 20 bin oder Anfang 20 bin, etwas alleine zu gründen mit jungen Gleichgesinnten, ist vielleicht gefühlt leichter, als einen bestehenden Betrieb zu übernehmen, wo ich 10 Mitarbeiter habe oder noch mehr, die alle doppelt so alt sind wie ich und die ich jetzt motivieren muss und hinter mich bringen muss. Insofern auch dabei kann man sehr, sehr viel falsch machen und man muss genau auswählen, welches Unternehmen passt wirklich zu mir und idealerweise auch diesen Auswahlprozess gemeinsam dann mit dem Verkäufer machen, mit dem ehemaligen Inhaber machen, um zu gucken, passt man wirklich zu diesem Unternehmen und zu der Belegschaft und zu diesem Markt. Aber das ist ein Riesenpotenzial, was bisher noch nicht strukturiert gehoben wird, dass eben junge, hochmotivierte Menschen, die Lust haben, Unternehmer zu werden, über eine Nachfolgeregelung dann auch in die unternehmerische Verantwortung hineinkommen.
Ja, jetzt sprechen wir von diesen jungen Leuten oder generell von Menschen, die Lust auf Unternehmertum haben oder die Lust haben, ihre Palette an unternehmerischer Arbeit, die sie schon haben, zu erweitern. Worauf müssen Menschen oder Unternehmen am meisten achten, wenn sie sich vorbereiten, ein Unternehmen zu kaufen?
Das ist auch eine sehr, sehr große Bandbreite. Okay. Und innerhalb von einem Unternehmensverkaufsprozess gibt es immer eine sogenannte Due Diligence. Das heißt, dass man im Grunde zu dem Zeitpunkt, wo man sich mit dem Verkäufer mehr oder weniger handelseinig ist, wo man sagt, okay, das ist der Kaufpreis, der steht einigermaßen, außer es gibt irgendwelche ganz bösen Überraschungen. Und das ist die Transaktionsstruktur. Und wenn da jetzt nichts weiter passiert, dann können wir in 8 oder 10 Wochen zum Notar gehen und unterschreiben. Wenn man an diesem Zeitpunkt angekommen ist, wird eine Art Vorvertrag gemeinsam vereinbart, der dann in der Regel dem Interessenten eröffnet, einen ganz detaillierten Einblick ins Unternehmen zu bekommen und sich die Finanzzahlen und die Jahresabschlüsse, das Reporting anzusehen, häufig Zugang zu den Mitarbeitern zu bekommen, mit denen mal zu sprechen und einfach das Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen kann. Ja, dieser Prozess nennt sich Due Diligence. Und genau das wird dann auch gemacht. Das heißt, es gibt schon wesentliche Faktoren, die ein großes Risiko darstellen beim Unternehmensverkauf. Die sind häufig im Altinhaber sogar gebündelt. Das heißt, wie hoch ist die Abhängigkeit vom Altinhaber? Was passiert, wenn der Senior das Unternehmen verlässt? Wie viel Wissen ist im Kopf vom Senior gespeichert, aber nirgendwo dokumentiert? Ja, das ist gerade bei sehr kleinen Betrieben ist das ein ganz, ganz großes Problem, wenn die Abhängigkeit vom Unternehmer dann noch zu hoch ist. Wo bestehen vielleicht ganz wesentliche Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die eng geknüpft sind am Unternehmensinhaber, die vielleicht schrittweise übertragen werden müssen? Ja, das sind alles Dinge, die kann man lösen, aber sie müssen einem bewusst sein, dass sie zu lösen sind. Aber sonst gibt es ein Risiko, wenn der Senior ausscheidet und die Kunden dann sagen, nö, also dem Junior, dem Nachfolger, dem vertraue ich nicht und es gibt ganz viele andere tolle Lieferanten. Jetzt spreche ich mal mit anderen Lieferanten und das ist ein großes Risiko. Wo gibt es vielleicht kein funktionierendes Reporting? Wo gibt es vielleicht auf der steuerlichen Seite Risiken oder Verbindlichkeiten, die in der Vergangenheit nicht sauber abgerechnet worden sind, die gelöst werden müssen? Und natürlich im Geschäftsmodell und im Produkt als solchen. Wie zukunftsfähig ist das? Wie zukunftsfähig sind die Produkte? Wurde in den letzten Jahren ausreichend viel in die Entwicklung neuer Produkte investiert? Also all dies sind Faktoren, die man sich ganz, ganz genau anschauen muss. Und dann natürlich auch innerhalb der Belegschaft, haben die überhaupt Lust, dass ein neuer Eigentümer kommt? Ja. Im Zweifel haben sie keine Wahl. Trotzdem muss einem auch das bewusst sein, wenn es eine hohe Abhängigkeit vom Senior gibt auf der menschlichen Ebene, wie kann man dieses Vakuum füllen, wenn der Senior das Unternehmen verlässt? Ja, und wie kann man da auch durch den Altinhaber getrieben gemeinsam vielleicht ein paar Schritte einleiten, um das Vertrauen der Mannschaft dann dem Nachfolger, der Nachfolgerin gegenüber herzustellen? Ja, das sind viele Dinge, die muss man sich ganz genau anschauen. Und nicht jedes Problem ist im Vorfeld lösbar, aber man muss wenigstens mit einem, ja, wie kann man sagen, mit einem klar kalkulierbaren Risiko dann eben in diesen Prozess hineingehen. Und das kann dann dazu führen, dass man vielleicht Bewertungsabschläge macht, dass man sagt, okay, es gibt wirklich immense Risiken, deswegen müsste man mit dem Kaufpreis vielleicht ein bisschen runtergehen. Das kann durchaus eine Folge sein. Und ja, insofern ist es nicht ohne, ein Unternehmen zu kaufen, aber birgt eben auch sehr, sehr große Chancen, dann vielleicht eine verstaubte Perle gefunden zu haben, die jahrelang, jahrzehntelang mit einem guten Produkt, mit einer guten Marke geschlummert hat und jetzt wieder aufgeweckt werden kann und freigeputzt werden kann, sozusagen die Perle, um daraus dann noch viel weiteres Umsatzwachstum dann auch zu ermöglichen.
Ja, du hast jetzt von den Faktoren gesprochen, die für Erfolg entscheidend sind. Welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz dabei oder Daten? Ne, kann man so etwas auch schon im Vorfeld so ein bisschen abchecken oder ist das auch in den Daten drin, was du gerade angesprochen hast, ne, worauf Menschen achten müssen?
Ja, du meinst Daten und künstliche Intelligenz bei uns in unserem Matching-Prozess.
Ja, unter anderem, ne, oder generell, was du so siehst im Markt.
Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema und ich erinnere mich an mich selbst bei einer Konferenz, das muss so vor gut 3 Jahren gewesen sein. Und damals waren wir auch schon im Markt, also DealCircle gibt es seit 6 Jahren mittlerweile. Und wir waren damals schon recht gut unterwegs und hatten eine gewisse Marktwahrnehmung. Und ich wurde dann auch gefragt, ob wir denn künstliche Intelligenz haben, die wir einsetzen. Vor 3 Jahren war das. Und ich habe damals ehrlich geantwortet, dass jeder in unserem Markt, der von künstlicher Intelligenz spricht, dass der lügen muss, weil zu dem Zeitpunkt konnte vielleicht IBM und Google und Meta und große Konzerne konnten vielleicht ernsthaft und glaubwürdig von künstlicher Intelligenz sprechen, aber sicherlich keine kleinen Unternehmen im M&A-Markt. Und mittlerweile ist es natürlich vollkommen anders. Und in den letzten 2,5 Jahren, seitdem ChatGPT gekommen ist und ganz viele andere Modelle im Markt verfügbar sind, hat sich so dramatisch viel verändert, was ja jeden Tag unser Leben und unsere Arbeitsweise stark beeinflusst. Und das hat natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf den M&A-Markt und auf die Art und Weise, wie man sich Unternehmen anschaut. Mhm. Und ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt ein Unternehmen erwerbe, was vielleicht aus dem Softwarebereich kommt oder aus dem Bereich Beratung, was vielleicht sehr, sehr personalintensiv ist, muss ich mir natürlich die Frage stellen, ist das ein Geschäftsmodell, was zukunftsfähig ist? Oder ist das etwas, was durch künstliche Intelligenz eventuell abgelöst werden kann in naher Zukunft? Und das heißt, für meinen Auswahlprozess hat das eine ganz, ganz entscheidende Auswirkung, welche Unternehmen ich mir vielleicht kaufen möchte oder wo ich eventuell einsteigen möchte und wo vielleicht lieber nicht und wo ich vielleicht größere Herausforderungen habe im Geschäftsmodell. Auch im Prüfungsprozess, ja, also im sogenannten Due Diligence-Prozess, den ich gerade beschrieben habe, Auch da wird natürlich immer mehr künstliche Intelligenz eingesetzt, was einfach ein großer Hebel ist, um sehr, sehr schnell sehr viele Daten zu verarbeiten, zu analysieren, Muster daraus zu erkennen und daraus dann vielleicht Risiken zu interpretieren. Ja, also ich muss heute nicht mehr jeden Vertrag von einem Unternehmen selbst lesen, sondern es gibt im Bereich der sogenannten Legal Due Diligence gibt es Lösungen. Da kippe ich einfach alle Verträge rein und der Algorithmus läuft drüber her und alle Risiken, die bestehen, ploppen nachher raus. Ja, und der Rechtsanwalt muss einmal draufschauen und das geht dann deutlich schneller und es müssen nicht mehr tausende Seiten Verträge gelesen werden, in der Hoffnung, dass man kein Risiko findet und die Arbeit nachher umsonst war. Ja, und das Gleiche gilt auf Seiten der Finanzanalyse der Unternehmen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Lösungen, die den Prozess maßgeblich vereinfachen. Und bei uns ist es natürlich ähnlich. Und wenn wir das Matchmaking machen, war das in der Vergangenheit noch deutlich mehr Big Data Analyse, Aggregation von großen Datenmengen. Es ging rein so langsam in die Richtung maschinelles Lernen. Mittlerweile sind wir aber auch da an dem Punkt, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen für Mustererkennung, für, man könnte es salopp formulieren, Vorschläge, welche Art von Unternehmen könnte für welche Art von Unternehmen interessant sein und wer könnte als Käufer dementsprechend in Frage kommen. Ja, und insofern müssen wir uns, glaube ich, alle laufend Gedanken machen, egal in welchem Geschäftsmodell wir arbeiten, genau in vollkommen egal, was uns beruflich oder auch privat antreibt, wo hat künstliche Intelligenz einen Einfluss auf mein Leben und wo kann ich vielleicht Dinge einsetzen, um noch effizienter und effektiver auch zu arbeiten.
Ja, du hast jetzt gerade von der Verkäuferseite auch gesprochen. Inwiefern ist so ein M&A-Deal interessant als Wachstumsstrategie oder überhaupt als Unternehmensstrategie? Ich meine, du hattest gerade gesagt, die meisten sind Unternehmensnachfolgen. Aber wie sieht dieser Strategiemarkt aus im M&A-Bereich?
Ja, du, das ist für sehr, sehr viele Unternehmen, kleinere wie größere, ein ganz, ganz wichtiger strategischer Werthebel, um das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das kann in alle Dimensionen gehen. Das kann dadurch starten, einen direkten Wettbewerber zu übernehmen, um einfach die eigene Marktmacht, die eigene Marktposition zu stärken, ja, vielleicht ein Wettbewerber, mit dem man sich viele Jahre lang auf der Preisseite bekriegt hat, wenn man den aus dem Markt nimmt durch eine Übernahme und deswegen höhere Preise am Markt durchsetzen kann, dann kann das einen Riesenvorteil bedeuten. Es kann interessant sein, sich in der Wertschöpfungskette nach vorne oder nach hinten zu integrieren, also Zulieferer mit zu übernehmen, um darüber eine tiefere Wertschöpfung zu erzielen. Es kann sinnvoll sein, einen eigenen Kunden mit zu übernehmen, um darüber vielleicht in neue regionale Märkte oder neue Absatzmärkte hineinzukommen. Also gerade auf der Strategenseite kann das sehr, sehr interessant sein. Und gerade in der heutigen Zeit, wir haben Fachkräftemangel in ganz, ganz vielen Berufszweigen. Auch da gibt es etwas, das nennt sich dann sogenannte Acqui-Hires. Also man kauft Unternehmen einfach, um an die Mitarbeiter ranzukommen. Und das sieht man vor allen Dingen so im Handwerksbereich, sieht man das häufig. Man sieht es häufig im Bereich der Softwareentwicklung, IT-Systemhäuser. Also überall da, wo man Experten hat, von denen es einfach am Markt nicht genug gibt und wo ich als Unternehmen das wachsen möchte, das vielleicht auch genug Kundenaufträge hat, diese einfach nicht bedienen kann, weil ich die Mitarbeiter dafür nicht habe. Auch da kann es dann sinnvoll sein, einen Wettbewerber zu übernehmen, um an die Mitarbeiter davon ranzukommen.
Sehr, sehr spannend. Da spielst du ja schon so ein bisschen auf die Kultur ab. Könnt ihr so etwas auch beeinflussen mit eurer Arbeit, dass ihr sagt, ja, so im Matching, auch von der Kultur her wird das passen? Oder ist das etwas, was man dann hinterher rausfinden muss?
Wir können versuchen, dabei zu helfen. Im Endeffekt muss es aber dann nachher bei den persönlichen Gesprächen, da muss es Klick machen. Ne? Und man kennt das aus dem eigenen privaten Bereich und vielleicht, wenn man, also ich übertrage das mal, ich habe meine Frau, mit der ich mittlerweile 3 Kinder habe, über Elite-Partner kennengelernt, ja, also einer Matchmaking-Plattform. So. Mhm. Und da gibt es mittlerweile ja noch ganz viele andere. Und auch da kann man natürlich, so wie der Matching-Algorithmus gestrickt ist, kann man schon Vorschläge bekommen, wer könnte eventuell besser zu einem passen, weil es gleiche Interessen gibt oder weil es die gleiche, ein bisschen die gleiche Sicht auf die Welt gibt. Das können wir bei unserem Matching, bei Unternehmenstransaktionen insofern auch mit abbilden. Ja, wo passen Produkte gut zueinander? Wo könnte es regional passen? Wo passen die Absatzmärkte zueinander? Das kann man relativ gut matchen. Ob dann aber der Nasenfaktor stimmt, das sieht man dann weder bei Parship noch eben bei uns beim Matching von außen. Das heißt, da kann man nur Vorschläge machen und dann hängt es aber davon ab, ob beim persönlichen Treffen dann auch festgestellt wird, okay, das könnte wirklich gut passen und dann werden die Gespräche eben vertieft. Also da sind wir schon davon abhängig, dass der der M&A-Berater, der dann auch die Gespräche moderiert und die Parteien dann final zusammenbringt, dass der darauf achtet, dass da auf der persönlichen Ebene ein Fit besteht. Da können wir nur versuchen zu helfen, aber eben nicht bis zum Ende dann gehen.
Beratet ihr dann auch bei diesen finanziellen Überlegungen, die du eben angesprochen hattest, ne? Das ist ja wirklich eine sehr, sehr tiefgreifende, umfassende Due Diligence, natürlich auch im Bereich Finanzen gemacht werden muss. Geht ihr da auch noch mit rein? Ist das auch noch eure Aufgabe oder ist das dann schon die Beraterseite?
Ja, das macht der Berater.
Ja.
Das macht der Berater. Also so ein Unternehmensverkaufsprozess, der muss man sich vor Augen führen, der dauert sehr, sehr lange. Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo man Käufer kontaktiert und das Unternehmen Kaufinteressenten oder potenziellen Kaufinteressenten vorstellt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann zum Notar geht und die Transaktion abgeschlossen hat, das dauert im Durchschnitt 9 bis 12 Monate. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Am Anfang sich kennenlernen, persönliche Treffen und dann irgendwann auch vertieft einsteigen, Due Diligence zu machen, Verträge zu verhandeln und so weiter. 9 bis 12 Monate im Durchschnitt. Und das könnten wir über diesen Zeitraum nicht mit begleiten für alle Transaktionen, die über uns stattfinden. Um dir und den Hörern ein Gefühl zu geben, im letzten Jahr waren das so gut 1200 Unternehmensverkäufe, die über uns vermarktet worden sind. Ja, wir haben zwar eine relativ große Mannschaft, wir sind mittlerweile 80 Mitarbeiter, aber diese Prozesse wirklich aus der Beraterrolle heraus mit zu begleiten, das können wir nicht. Das wollen wir auch nicht, sondern dafür gibt es Spezialisten, die haben wahnsinnig viel Erfahrung, die haben viel Empathie, viel Fingerspitzengefühl, die wissen, wie man solche Nachfolgeprozesse angehen muss. Und wir machen eben den Teil, den man relativ gut automatisieren kann, den man datengestützt anreichern kann und wo wir uns eben beim Matchmaking bewegen. Und darauf haben wir uns spezialisiert.
Spannend. Was macht M&A-Transaktionen gerade bei CEOs so beliebt? Also ich sehe zum Beispiel in deinem Podcast, du hast auch einen ganz fantastischen Podcast, Kai. Da habe ich damals, als du das noch live auf LinkedIn gemacht hast, unfassbar viele Anmeldungen für jede Folge. Und unglaublich viele CEOs, die teilgenommen haben, wo ich gesagt habe, wow, das scheint ja das Thema zu sein.
Ja, das ist auch ein Riesenthema. Und also freut mich, dass du damals schon mit dabei warst, als wir das noch live über LinkedIn gemacht haben. Genau, mittlerweile in der Tat als ganz normalen, klassischen Podcast Close the Deal zum Thema Unternehmensnachfolgen, Unternehmensverkäufe. Ich glaube, für CEOs und für Unternehmensinhaber ist es spannend, sich mit dieser Welt zu beschäftigen. Gut, einerseits eben wegen der Weiterentwicklungsmöglichkeit vom eigenen Unternehmen. Ich habe gerade ja strategisch erwähnt, warum das Sinn machen könnte. Aber das kann natürlich auch interessant sein, wenn man vielleicht sich gerade nicht in so einer starken Position befindet und die Unternehmen nicht 100% rundlaufen, sich über einen Kauf vielleicht ein Stück weit selbst zu restrukturieren, wenn man dafür die finanziellen Mittel hat, um diesen Kauf dann auch durchführen zu können. Weil man vielleicht ein Produkt hat, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist und im Markt nicht mehr den Absatz findet und sich über einen Zukauf dann eventuell eine neue Technologie mit ins Haus holen kann, die man dann über seine bestehenden Vertriebskanäle dann wiederum vertreiben kann und darüber wieder neues Wachstum entfachen kann. Ja, oder in den Fällen gerade angesprochen, wo man eben nicht ausreichend viele qualifizierte Mitarbeiter hat und sich darüber dann weiter stärken kann. Oder, das sieht man häufig bei börsennotierten Unternehmen, kann das auch ein Weg sein, um die Aktionäre ein bisschen zufriedenzustellen und ruhig zu stellen. Wenn es bei dem Unternehmen in den letzten 1-2 Jahren vielleicht finanzseitig nicht so gut funktioniert hat und nicht so gut lief, den Aktionären zu zeigen, wir sind aktiv, wir haben eine starke Position, wir übernehmen einen Wettbewerber. Auch das kann dann helfen, um den eigenen Börsenkurs, den Aktienkurs nochmal wieder etwas anzukurbeln. Ne? Mhm. Und insofern ist, glaube ich, auf der strategischen Agenda von sehr, sehr vielen CEOs M&A und Unternehmensübernahmen ein ganz, ganz wesentliches Instrument.
Mhm. Spannend, dass du ansprichst, dass es auch so ein bisschen so Problemwischerei manchmal auch sein kann, ne? So, da läuft was nicht rund, okay, kaufen wir was, ne? Also, das finde ich sehr interessant.
Ja, es muss einem dann, man muss dann natürlich genau verstehen, warum läuft es nicht rund. Ja. Ist es ein Problem, das hausgemacht ist? Ist es ein marktseitiges Problem? Und welches Risiko habe ich eventuell, wenn ich jetzt was Neues hinzukaufe und verhebe ich mich da eventuell? Ne? Wenn es im Kerngeschäft schon nicht rund läuft und ich kaufe dann etwas hinzu, was dann vielleicht nicht sauber integriert wird, und wo ich dann dadurch aber noch einen größeren Kostenblock habe und das kann einem auch schnell um die Ohren fliegen. Das heißt, also eigentlich würde man immer empfehlen, erstmal das eigene Unternehmen wieder in Anführungszeichen aufzuräumen, vielleicht zu restrukturieren und wieder auf einen stabilen Pfad zu bringen, bevor man dann so ein, ja, ehrlicherweise eine sehr große Belastung auch für die Organisation eingeht, indem man eben einen Wettbewerber hinzukauft.
Ja, wie wichtig sind Unternehmensbewertungen in diesen Prozessen? Weil die gibt es ja von Ranking-Agenturen, die gibt es überall, von North Data, wo auch immer. Es gibt Bewertungen, die man finden kann, die man entweder kostenlos oder kostenpflichtig finden kann. Wie wichtig sind diese Bewertungen?
Immens wichtig. Also ohne eine Bewertung kein Unternehmensverkauf.
Ah, okay.
Ja, okay. Naja, also irgendwie muss man sich auf den Preis einigen. Und ich glaube, dafür ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht den einen objektiven Wert gibt für ein Unternehmen, ja, sondern man könnte es da fast philosophisch sagen, also der Wert vom Unternehmen liegt im Auge des Betrachters. Und das klingt sehr stark vereinfacht, aber im Endeffekt ist es so. Denn für jede Art von Käufer kann der Unternehmenswert ein anderer sein. Ja, wenn ich jetzt eben ein strategischer Käufer bin, der, ich habe gerade das Beispiel genannt, einen Wettbewerber aus dem Markt nimmt, wodurch man die eigenen Preise erhöhen kann, dann kann man vielleicht einen deutlich höheren Preis für das Unternehmen bieten, als wenn man eine Privatperson ist, die ein Unternehmen erwerben möchte, was eben nicht da zwei Unternehmen zusammenbringen kann. Ja, oder wenn ich einen Zulieferer übernehme und dadurch bessere Preise bekomme. Also es gibt erhebliche Unterschiede in der Bewertung der Unternehmen, je nachdem, was für ein Käufer oder auch was für eine Art von Käufer das ist, welche Art von Synergiepotenzialen bestehen. Und deswegen kann man nur versuchen, den Unternehmenswert und den Kaufpreis damit einigermaßen zu objektivieren. Im Endeffekt ist es aber nachher dann trotzdem die Verhandlung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Und ich habe selbst einige Jahre auf der Investorenseite bei einem Private Equity Fonds als Partner gearbeitet und habe dabei viele Situationen erlebt, wo man vorher ganz viel gerechnet hat und ganz viel überlegt hat und man hat die Quellen sich angesehen, die du gerade genannt hast und kam dann auf einen Preis von, ich sage eine Zahl, 15 Millionen Euro für ein Unternehmen und hat dann mit dem Verkäufer gesprochen und der Verkäufer sagt, du, ich finde dich toll und deine blauen Augen finde ich super und ich würde gerne dich verkaufen, aber für unter 20 Millionen verkaufe ich nicht. Dann sagst du ihm, ja, du, warum denn nicht? Also ich habe doch hier ganz viel gerechnet und hab doch hier hoch und runter und ganz viele verschiedene Bewertungsmethoden und ja, vielleicht kann ich auf 16 Millionen hochgehen, aber boah, 20 sehe ich wirklich nicht. Wie kommst du auf 20 Millionen auf diesen Kaufpreis? Und dann ist die Antwort, du, der Dieter von nebenan, der hat für 20 Millionen verkauft. Und wenn ich für weniger als 20 Millionen verkaufe, wie sehe ich denn dann hier aus bei uns im Ort? Ja, und wenn du dann sagst, ja, aber hat der Dieter denn auch, ist das denn die gleiche Branche und ist das Unternehmen denn genauso groß wie deins? War es natürlich in dem Fall nicht, war ein deutlich größeres Unternehmen, deutlich profitabler, gänzlich andere Branche. Aber trotzdem war das eben der Faktor, der für den Verkäufer dann einfach in seinem Kopf gesetzt war. Er wollte genauso viel Geld bekommen für sein Unternehmen, wie das, was sein Nachbarbetrieb bekommen hat. Und das soll nur eine kleine Anekdote sein, die aber trotzdem verdeutlicht, warum die Kaufpreisbestimmung wirklich viel mehr zu tun hat mit Bauchgefühl, mit Fingerspitzengefühl, mit Verhandlungsgeschick, die man versuchen kann zu objektivieren, die im Endeffekt aber dann eben doch nicht wirklich objektivierbar ist. Und auf der Käuferseite muss man sich dann einen Rahmen setzen, der für einen selbst vertretbar ist, der angemessen erscheint. Und wenn man dann mit dem Verkäufer zusammenkommt, wunderbar. Und wenn nicht, dann kann man es eben aber auch nicht erzwingen.
Ja. Gibt es branchenspezifische Unterschiede für Matching-Deals oder auch für Verkäufe? Siehst du da etwas, dass das von Branche zu Branche verschieden ist? Weil wir sprechen gerade von den Branchen, die zu unterschiedlichen Preisen verkaufen.
Absolut. Und im Endeffekt hängen da auch dann die Preise oder die Attraktivität für die Käuferseite sehr, sehr stark an den Zukunftsaussichten vom Unternehmen. Und natürlich, wenn man jetzt ein Softwareunternehmen verkauft, was einen hohen wiederkehrenden Umsatzanteil hat, was eine geringe Investitionsbasis hat, was stark wachsend ist, werden dafür natürlich deutlich höhere Preise aufgerufen, als wenn man vielleicht einen metallverarbeitenden Betrieb hat, der vielleicht ein Automobilzulieferer ist für den Verbrennermotor, wo dann eben die Zukunftsaussichten nicht mehr ganz so rosig sind. Und insofern gibt es da gravierende Unterschiede. Und die Unternehmenspreise werden häufig abgeleitet über das jährliche operative Ergebnis vom Unternehmen, über das EBIT, über das EBITDA, also über, über das operative Ergebnis. Und dann so als grober Proxima mit einem Multiplikator versehen. Ja, man spricht dann eben von sogenannten EBIT oder EBITDA Multiples und die liegen dann am unteren Ende vielleicht bei 2 bis 3 Mal vom jährlichen operativen Ergebnis für die Unternehmen, wo es nicht ganz so rund läuft oder die eher stabil sind, wenig wachsen und jetzt nicht in einer extrem zukunftsträchtigen Branche liegen. Und wenn man sich da im Softwarebereich oder generell im IT-Umfeld befindet, ist man dann vielleicht eher bei 10 oder 12 oder 15 Mal dem jährlichen operativen Ergebnis. Also da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite bei den Bewertungen. Aber im Endeffekt hängt immer davon ab, was sind die Zukunftsaussichten des Unternehmens? Wie viel Geld, hat gesagt, wie viel Geld kann ich zukünftig verdienen mit dem Erwerb von diesem Unternehmen? Und das beeinflusst dann eben den Kaufpreis heute.
Spannend. Gibt es auch regulatorische Rahmenbedingungen oder irgendwelche Compliance-Anforderungen, die auch eine große Rolle spielen, die ihr auch mit beachten müsst?
Ja, oder, die gibt es absolut. Mhm. Ja, total. Und gut, was es natürlich immer gibt, ist bei Unternehmen einer gewissen Größenordnung, dass das Kartellamt zustimmen muss. Ich habe gerade sehr blumig das Beispiel beschrieben, ein Wettbewerber kauft den anderen und kann danach die Preise erhöhen. Das ist dann für den Kaufenden ist das super. Für den Markt muss das nicht gut sein, wenn die Preise sich erhöhen. Und deswegen bei größeren Transaktionen muss das Kartellamt immer zustimmen, ob da eine Marktmacht, eine marktführende Position geschaffen werden kann durch diesen Verkauf, der dann nachteilig ist für die Käufer und für die Verbraucherseite. Das ist regulatorisch ein wesentlicher Faktor. Mittlerweile ist natürlich das ganze Thema ESG hochrelevant bei den Transaktionen und nicht jedes Unternehmen kann jede Art von Unternehmen kaufen, weil sie einfach ja ESG-seitig reguliert sind. Und das beginnt dann, weiß ich nicht, bei Chemieunternehmen, die vielleicht sehr viel Abfälle produzieren, die man besser nicht im Grundwasser haben möchte. Solche Unternehmen zu kaufen, ist nicht leicht. Das heißt, da muss man dann auf der Käuferseite genau schauen, welche Käufer kommen überhaupt in Betracht, um das jeweilige Unternehmen zu kaufen. Vor allen Dingen eben auf der Environmental-Seite, auf der Umweltrisikenseite.
Kommen wir doch mal auf die Berater zu sprechen. Sind solche Berater schon im Haus, also in größeren Unternehmen? Oder muss ein Unternehmen sich die auch erst suchen? Wie kommt es da zum Matching?
Ja. Die sind in der Regel nicht im Haus, außer bei ganz großen Konzernen. Ja, so ein Siemens-Konzern, der hat eine eigene M&A-Abteilung. Ja, und andere große Konzerne. Normale Unternehmen haben das nicht. Und die suchen sich dann den Berater und da beginnt schon das große Problem. Denn man kann noch so ein erfolgreicher Unternehmer sein und oder Unternehmerin sein, die für 20, 30 Jahre lang tolle Unternehmen aufgebaut haben. Der Unternehmensverkauf, der kommt dann meistens zum allerersten Mal und auch zum einzigen Mal im Leben. Und das ist dann eine ganz große Hürde und ein ganz großes Fragezeichen, vor dem man steht, wie man das Thema angeht. Und wenn man dann losläuft und bei Google einfach eingibt Unternehmensverkauf, dann findet man zwar sehr viele Berater, das müssen aber nicht zwangsläufig die besten sein. Und in solchen Fällen empfehle ich immer, möglichst 2, 3, 4 Gespräche zu führen, vielleicht mit Unternehmern aus der eigenen Branche mal zu sprechen, die ihre Unternehmen verkauft haben, die vermutlich in der Regel einen Berater an der Seite gehabt haben. Ohne wird es sehr, sehr schwierig. Also in der Regel hat man dafür einen Berater mit dabei, der weiß, was er macht, der weiß, wie man Unternehmen verkauft und der einem dann dabei hilft. Wir selbst stehen immer gerne mit Rat und Tat zur Seite und kommen häufig Unternehmensinhaber auf uns zu, die von uns irgendwo gehört oder gelesen haben und schon verstanden haben, dass wir nicht selbst der Berater sind und wir denn selbst den Verkaufsprozess nicht durchführen, aber dass wir natürlich ein Riesennetzwerk haben und eine große Transparenz darüber haben, welcher Berater im Markt für welche Branche, in welcher Region, in welcher Größenordnung vielleicht einen guten Job macht und dann stellen wir halt 3, 4, 5 Kontakte her, wofür wir auch kein Geld bekommen, sondern im Grunde einfach dann nur ja als Teil unserer Vertriebstätigkeit sozusagen da mal ein paar Kontakte herstellen. Mhm. Aber das ist in der Tat ein ganz wesentlicher Baustein und für die Berater wiederum in dieser Größenordnung ist es nicht schwer, Mandate zu bekommen. Ja, es ist aber schwierig. Und das ist auch mit die Daseinsberechtigung für Deal Circle. Es ist häufig schwierig, dann den passenden Käufer für diese Mandate zu bekommen. Und ich kann es mal so erklären. Also wir haben ja gerade gemeinsam festgestellt, es gibt zigtausende Unternehmensverkäufe und Unternehmensnachfolgen pro Jahr. Der Markt ist wahnsinnig fragmentiert. Und es gibt in Deutschland so 1200, 1300 Beratungshäuser, die sich eben mit diesen Verkäufen beschäftigen. Viele davon sind Kleinstberatungshäuser mit 1, 2, 3 Mitarbeitern. Und die können sich in der Regel nicht erlauben, einen klaren Branchenfokus zu verfolgen. Das heißt, der Berater sagt dann nicht, ich verkaufe nur Unternehmen aus dem Bereich Metallverarbeitung, weil dann kriegen sie im Zweifel nicht genug Aufträge, an denen sie arbeiten können. Das heißt, die meisten Berater in dieser Größenordnung von Transaktionen, und wir sprechen da Unternehmensverkäufe im niedrigen einstelligen Millionen-Kaufpreisbereich. Die meisten von denen sind komplett branchenagnostisch. Das heißt, die verkaufen heute vielleicht einen metallverarbeitenden Betrieb und in 3-4 Monaten verkaufen sie eine Digitalagentur und in 9 Monaten ein Pflegeheim. Und die Käufer von einem Metallverarbeiter sind nicht die gleichen Käufer wie diejenigen von einem Pflegeheim. Das heißt, der Berater muss jedes Mal wieder komplett bei Null anfangen und versuchen zu recherchieren, wer könnten hier die passenden Käufer sein? Wer ist auf der Käuferseite gerade im Markt aktiv und hat Interesse, sich über M&A weiterzuentwickeln? Und für diese Kleinstberatungshäuser ist das eine sehr, sehr schwer zu lösende Aufgabe, weil die häufig keine Junior-Mitarbeiter haben, die sie dann Tag und Nacht durch Google durchknechten können. Die haben keinen Zugang zu teuren Datenbanken, ja, wo man schnell im sechsstelligen Bereich ist an Datenbanklizenzen, die man jährlich bezahlen muss. Und die eben nur ein sehr eingeschränktes Netzwerk haben, branchenübergreifend. Und daran scheitern wahnsinnig viele Unternehmensverkäufe. Ja, um dir ein Gefühl zu geben, ungefähr jede dritte Unternehmenstransaktion ist nur erfolgreich. Das heißt, 2 von 3 Unternehmensverkäufen scheitern. Und das eben in den allermeisten Fällen, weil der Berater zwar weiß, wie man Unternehmen verkauft, aber eben keinen Zugriff hat auf die Käufer in den jeweiligen Branchen der Unternehmen. Dort da helfen wir dann eben durch unseren Big Data Ansatz und liefern dann eben die Kaufinteressenten in den Prozess hinein. Und der Berater kann dann eben gleich die Gespräche aufnehmen, die Verhandlungen führen und die, ja, die Unternehmensprozesse, die Verkäufe eben zum Abschluss bringen.
Wie ist das für ganz kleine Unternehmen? Das ist ja anscheinend die Mehrzahl der Unternehmen, die eine Nachfolge suchen. Brauchen die auch einen Berater? Können die das alleine machen? Können die das, ja, wie läuft das da ab?
Ja. Idealerweise brauchen die auch einen Berater. Umso kleiner die Transaktionen werden, umso schwieriger ist es aber für die Unternehmensinhaber, da einen Berater mit aufgleisen zu können. Nun stellen wir uns ein sehr kleines Unternehmen vor mit 100.000 Euro Umsatz, das vielleicht 10.000, 20.000 Euro Gewinn macht. Da ist es schwierig, einen Kaufpreis zu finden, der ein Beraterhonorar irgendwie rechtfertigen würde. Ja, das heißt, da ist dann der Kaufpreis, der liegt dann vielleicht bei 30.000 Euro. Und dafür kann man aber nicht einen Berater ein Jahr lang daran arbeiten lassen. Ja, dann ist der ganze Kaufpreis ist dann als Beraterhonorar schon weg. Das heißt, für solche Kleinsttransaktionen, dafür gibt es Marktplätze, über die diese Unternehmen verkauft werden können. Wir selbst haben dafür einen Marktplatz. Es gibt von der Deutschen Unternehmerbörse gibt es einen Marktplatz. Es gibt einen Marktplatz, der heißt NextChange. Der ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und den IHKs organisiert. Das heißt, bei diesen Kleinstverkäufen, da muss man dann in der Tat leider sein Unternehmen offen ins Schaufenster stellen und sagen, ich stehe zum Verkauf, wer hat Interesse, um dann eben daran zu kommen. Das klappt dann meistens leider ohne Berater, weil es wirtschaftlich für die Berater noch zu schwierig ist, diese Prozesse mit zu begleiten. Wir arbeiten aber auch daran, auch für diese Kleinsttransaktionen, den Verkäufern dann eben selbst direkt Werkzeuge mit an die Hand zu geben, damit sie Vertragsvorlagen haben, damit sie Vorlagen haben für die Unternehmensbewertung und dann eben selbst in Eigenregie mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit die Unternehmen dann auch verkaufen können.
Welche Schlüsselkompetenzen braucht es, damit es wirklich klappt? Du hast gesagt, so viele Unternehmensverkäufe scheitern. Was braucht es, damit es nicht scheitert? Auch an Kompetenzen?
Also das variiert auf Seiten der Käufer, Verkäufer und der Berater. Also der Berater muss die Klammer ziehen und muss im Grunde all das ausgleichen, was vielleicht auf der Käufer- und Verkäuferseite an Kompetenzen nicht vorhanden ist. In Bezug auf die Unternehmenstransaktionen. Also der Berater muss funktional wissen, was nötig ist, um ein Unternehmen zu verkaufen. Ja, das startet eben bei der vorhin genannten Reduktion der internen Abhängigkeiten von einem Unternehmen. Also dem Berater muss sowas auffallen, dass er dann sagt, okay, du Unternehmensinhaber, du bist der Einzige hier in der Führungsmannschaft, es gibt keinen Nachfolger, was passiert denn, wenn du weg bist? Wollen wir nicht erstmal warten mit dem Verkaufsprozess und schauen, dass wir einen Nachfolger intern aufbauen, an den du dein Wissen übertragen kannst? Sowas zum Beispiel. Der Unternehmensinhaber weiß das im Zweifel nicht, dass das ein Problem ist für den Kaufprozess oder Verkaufsprozess. Und der Berater muss ihn darauf hinweisen. Das heißt, das funktionale Wissen ist wichtig. Aber dann eben vor allen Dingen das Fingerschwitzengefühl, ein hoher Grad an emotionaler Intelligenz, Empathie, um dann die Parteien auch zusammenzubringen und vielleicht Differenzen auszugleichen. Weil so ein Verkaufsprozess ist ein hochemotionaler Prozess. Ja, gerade für den Verkäufer, da geht es darum, das eigene Lebenswerk dann in der nächsten Generation zu übertragen und das Gefühl zu haben, okay, das ist jetzt jemand, der das Unternehmen genauso weiterführt, wie ich das bisher gemacht habe. und wo meine Mitarbeiter gut aufgehoben sind. Also das ist wahnsinnig schwierig aus dieser Perspektive heraus, aber auch für den Verkäufer, weil er sich natürlich, so blöd das klingt, ein Stück weit mit der eigenen Endlichkeit beschäftigen muss. Ja, dass er halt in eine Lebensphase eintritt, wo er nicht mehr der Unternehmensinhaber, der große Macher sein kann, sondern wo es eben eine neue Lebensphase beginnt. Auch das kann sehr, sehr emotional sein. Und da geht es dann natürlich dann für die Käuferseite darum, da auch mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl vorzugehen und nicht da wie der Finanzhai aufzutreten, der nur an Kennzahlen und Businessplänen interessiert ist, sondern dem Unternehmensinhaber auch das Gefühl zu geben, du, ich weiß, was ich mache und dein Baby ist bei mir gut aufgehoben. Ja, das heißt, das Verhandlungsgeschick ist dann viel, viel weniger auf der technischen und finanziellen Seite notwendig, sondern es geht eben darum, persönliche Interessen auszugleichen und da ein gutes Bauchgefühl für alle Parteien im Prozess zu schaffen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr emotional ist, denn es ist ja das Baby, ne? So ein Unternehmen, was man aufgebaut hat, da ist die
Emotion. Absolut.
Ne? Da ist man sehr stark damit verbunden, natürlich.
Absolut.
Du sprichst jetzt viel von den Beratern, von den Käufern, den Verkäufern. Wie wichtig ist die Netzwerkpflege für euch? Also ihr zieht ja die Daten auch von überall her, ihr scrapt. Wie wichtig ist Netzwerken, um eure Daten zu bekommen? Oder ist das unerheblich?
Ja, unerheblich ist es nicht. Also auf Seiten der großen Datenbanken, okay, so platt gesagt, da kauft man Lizenzen und da kann man die Daten verwenden.
Ja.
Aber für uns ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil, sind eben die Daten, die wir proprietär selbst erheben. Das heißt, da, wo Kaufinteressenten auf uns zukommen und sagen, du, Deal Circle, wir suchen Unternehmen in der und der Branche, in der und der Region, in der und der Größenordnung. Und das kommt zum Glück tausendfach vor, dass Unternehmen so eben aktiv an uns herantreten. Und dafür müssen wir natürlich im Markt visibel sein und auf uns aufmerksam machen, damit diese Unternehmenskäufer uns auch kennen. So, und das versuchen wir über viele verschiedene Kanäle zu machen. Wir sind bei LinkedIn sehr, sehr aktiv. Unseren eigenen Podcast hast du vorhin angesprochen. Wir machen viele Webinare zum Thema M&A, wo wir wirklich sogenannte Deep Dive Sessions machen, wo wir Wissen vermitteln wollen, wie kaufe ich ein Unternehmen, worauf muss ich achten. Auch ehrlicherweise brutal langweilige Themen wie, wie mache ich die steuerliche Strukturierung von einem Unternehmenserwerb. Unfassbar langweilig, aber unfassbar wichtig.
Absolut,
ja, und wie muss ein Kaufvertrag strukturiert sein? All solche Dinge. Und versuchen darüber dann auch Wissen rüberzubringen. Wir haben ganz viele Publikationen, die wir machen, stellen Templates und Best-Practice-Berechnungstools zur Verfügung. Also versuchen über all diese Kanäle, über das Marketing am Markt sichtbar zu sein, damit eben diejenigen, die sich mit einem Unternehmenskauf beschäftigen, dann wissen, okay, es gibt Deal Circle, die sind aktiv, die haben Zugriff auf ganz, ganz viele Unternehmensverkäufe. Ich melde mich mal bei denen und insofern versuchen wir natürlich sehr, sehr sichtbar im Markt zu sein.
Was sind so die großen Trends, die du siehst für Unternehmenskäufe und Verkäufe? Gibt es da etwas, was sich verändert? Ja, durch die vielen Faktoren, die wir haben, demografischer Wandel oder gibt es Trends? Hat sich da irgendwas getan? Du bist ja schon lange dabei in dieser Branche.
Ja, ja.
Was siehst du, was ist neu oder was ist anders?
Gut, dann natürlich das ganze Thema ESG-Ratings, das ist neu. Das ist mittlerweile, wenn man so drüber spricht, man hat es sehr, sehr oft gehört. Aber natürlich ist es etwas, was in den letzten 5 bis 10 Jahren Unternehmenstransaktionen total verändert hat und ganz viele neue Disziplinen aufgemacht hat, worauf man achten muss beim Unternehmenskauf und auch bei der Unternehmensfinanzierung. Banken stellen teilweise keine Kredite mehr zur Verfügung für Unternehmen, die nicht gewisse ESG-Ratings erfüllen. Also das ist ein ganz wesentlicher Treiber regulatorischer Seite, der gut ist, aber der natürlich erstmal eine Komplexität mehr mit hineingebracht hat. In den letzten 2, 3 Jahren das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz, sowohl eben bei den Geschäftsmodellen, aber dann eben auch bei der operativen Führung der Unternehmen, eine ganz große Veränderung. Aber man kann es auf der Metaebene hochbringen, natürlich auch das Thema Mindset und Purpose der Mitarbeiter, was sich einfach verändert hat. Ja? Und worauf man achten muss beim Unternehmenskauf oder beim Unternehmensverkauf und wo vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren oder vor 20, 30 Jahren Mitarbeiter dann eben noch als Humankapital bezeichnet worden sind, sind das eben jetzt sehr, sehr mündige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Und wenn man als Geschäftsführer, als Inhaber keinen guten Job macht, dann rennen einem die Mitarbeiter auch wahnsinnig schnell weg. Und auch da hat in den letzten 4, 5 Jahren natürlich die Corona-Pandemie und all das, was damit einherging, im Bereich New Work, wie man das ja schön nennt, wahnsinnig viel verändert und wahnsinnig viel bewegt. Ja, und wenn man sich das vor Augen führt, also viele Dinge, die heute für uns komplett selbstverständlich sind, wie dass man sich über ein Zoom-Meeting oder über ein Teams-Meeting sieht, oder dass man flexibles Homeoffice machen kann und vielleicht nur noch die Hälfte der Woche überhaupt im Büro ist oder vielleicht gar nicht mehr. Das gibt's ja erst seit 3 oder 4 Jahren. Ja, davor gab es das nicht. Mittlerweile, wir sprechen gerne häufig darüber, was von Corona hängen geblieben ist und was nicht hängen geblieben ist. Und man sieht sehr, sehr selten nur noch Menschen mit Maske auf und wenige Menschen haben noch Sorge, bei großen Veranstaltungen zu sein. Und das Thema ist in den Köpfen schon wieder abgehakt. Aber ganz viele Dinge im Bereich der Arbeitsumgebung und Flexibilität sind mittlerweile absolut selbstverständlich geworden, auch wenn es komplett neu ist. Mhm, ja, und das muss man natürlich mit beachten bei der Frage, wie führe ich Unternehmen?
Mhm, absolut. Was ist so euer Blick in die Zukunft? Was sind eure großen Pläne oder welche Entwicklungen stehen für euch an?
Ja, also ich habe ja ein bisschen beschrieben, also unser heutiges Kernprodukt ist im Grunde das Matchmaking, das datengestützte Matchmaking, und wir bringen Käufer und Verkäufer oder die Berater von den Verkäufern zusammen. Das heißt, machen darüber die Transaktion gängig. Und das ist aber eben nur ein Baustein, der notwendig ist, damit Unternehmenstransaktionen zustande kommen. Ein anderer ganz wichtiger Baustein ist die Akquisitionsfinanzierung. Ja, so ähnlich wie wenn man eine Immobilie kauft, ist es auch beim Unternehmenskauf, dass da ein erheblicher Teil vom Kaufpreis über eine Bankfinanzierung mit strukturiert wird. Und dabei helfen wir bisher ein bisschen, aber das wollen wir noch stärker ausbauen, dass wir eben auch bei der Finanzierungsseite mithelfen. Also, dass wir sowohl den Kaufinteressenten mitbringen, aber dann eben auch dabei helfen, dass der Preis überhaupt dann zustande kommen kann und bezahlt werden kann. Und im Grunde die große Vision hinter Deal Circle ist, dass wir Unternehmenstransaktionen einfacher machen wollen. Dass wir beitragen wollen, dass eben nicht mehr nur jeder dritte Unternehmensverkauf erfolgreich abgeschlossen werden kann, sondern deutlich mehr als das. Und klar, das fängt damit an, die Parteien zusammenzubringen. Das geht weiter über die Finanzierung. Das geht aber auch darüber weiter, dass wir dann die passenden Rechtsanwälte, die passenden Steuerberater vielleicht mitvermitteln wollen, Due Diligence Berater, dass wir die richtigen Software-Tools mit an die Hand geben wollen. Und dass wir einfach in Summe Wissensaustausch innerhalb der Branche fördern möchten. Ja, und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, vor allen Dingen bei dem Thema Wissensaustausch, und versuchen da sehr, sehr viel dafür, dass der Markt deutlich transparenter wird und eben nicht mehr jeder nur aus seinem kleinen schwarzen Büchlein heraus lebt und versucht darüber dann Unternehmensverkäufe abzuwickeln. Das ist im Grunde der Antrieb, den wir haben und den wir auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen werden.
Spannend. Zum Abschluss die letzte Frage, Kai. Was ist so eine Message, die dir total wichtig ist, die du gerne am liebsten jedem mitgeben möchtest?
Da möchte ich den Bogen wieder spannen zum Anfang, und zwar zu deiner Frage oder zu deiner Beobachtung, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, nicht mehr zu gründen, sondern Unternehmensnachfolgen anzutreten. Und da werde ich auch in der Tat nicht müde, diese Botschaft rüberzubringen. Und all die jungen oder auch älteren unternehmerisch denkenden Menschen, traut euch. Versucht euch nicht zu verstecken hinter Vermeidungsstrategien, dass man ja im Angestelltenverhältnis gefangen ist, weil man die Familie ernähren muss und deswegen kann man kein Risiko eingehen. Das ist nicht so. Als ich damals gegründet habe, hatte ich auch bereits 2 Kinder. Mittlerweile habe ich 3 davon. Die Immobilie musste schon abbezahlt werden und trotzdem bin ich mit meinem Mitgründer ins kalte Wasser gesprungen. Und das kann, glaube ich, fast jeder andere auch, mit kalkulierbaren Risiken dann eben ins Unternehmertum hineinzugehen. Sei es über eine Gründung oder eben, mir noch viel, viel lieber, eben über die Nachfolge von einem bestehenden Unternehmen. Und da einfach machen.
Ja, toll. Genau. Das finde ich super. Einfach machen, denn was soll schon schiefgehen? Ne? Also wenn es gut überlegt ist, wenn alles gut wenn alles passt, wenn es ein Matching gibt, kann gar nicht so viel schief gehen. Wenn man sich dann auch noch weiterbildet und gute Berater hat, dann.
Genau, es ist kein Selbstläufer, aber es ist eben auch keine Rocket Science. Und ich glaube, man muss die Risiken für sich genau kalkulieren können. Man muss wissen, was man sich zumuten kann, was man sich leisten kann. Und dann muss man es einfach probieren und für sich vielleicht auch selbst eine Grenze setzen, wenn es zu einem gewissen Zeitpunkt nicht geklappt hat, wie man dann eine Exit-Strategie hat, um wieder den Weg zurückzufinden. Aber es gar nicht erst zu probieren und nachher am Ende vom Leben festzustellen, ach Mensch, irgendwie wollte ich ja immer mal Unternehmer werden, aber ich habe es nie probiert, dann ist es zu spät. Und insofern, wie gerade schon gesagt, einfach machen.
Ja, super. Das ist ein tolles Abschlusswort. Einfach machen. Vielen herzlichen Dank, Kai, für deine Einblicke und für das Weitergeben von deinen Erfahrungen in diesem wirklich sehr, sehr spannenden Bereich. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.